Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen P2P-Café. Und heute gibt's wieder eine 10 in 10. Und ja, gerade geht's ja an den Börsen drunter und drüber. Und da ist natürlich eine ruhige P2P-Plattform ganz cool. Und ich glaube, wir haben heute mit eine der ruhigsten, nämlich Debitum Investments. Und ich glaube, da ist noch nie irgendwas schiefgegangen, oder Thomas? Jetzt mal abgesehen von der Ukraine, wofür sie aber nichts konnten.
Genau, und abgesehen von der uralten AVT-Geschichte. Diese
aber das haben sie ja, für sich gut gedreht, beziehungsweise für die Investoren. Also.
Genau. Es ist auch ein weißes Blatt, ein unbescholtenes Blatt, Debitum Investments. Auch schon seit 2018 kennen wir die Plattform. Auch eine der ersten oder war ziemlich früh zumindest dabei als regulierte Plattform aus Lettland. Und sie haben sich ja komplett mittlerweile auf Unternehmenskredite spezialisiert. Wir haben 20.000 Anleger dort, die ein Kreditvolumen von ungefähr 120 Millionen Euro da liegen haben. Und die durchschnittliche Rendite ist laut ihren Angaben, bei mir ist sie nicht so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, sind wir bei fast 15%. Und die Kredite selber haben unser klassisches Buyback, also Rückkaufversprechen oder Verpflichtungen. Und da gab es ja einen CEO-Wechsel. Deswegen haben wir es nämlich auch im 10 in 10 seit 2024. Also letztes Jahr hat sie der Erik Xrenkidis unter sich. Und ja, die Plattform selber eben, wie wir schon gesagt haben, reguliert von der lettischen FCMC.
Und das, du hast gerade gesagt, 120 Millionen Euro, das ist aber das, was sie jemals finanziert haben.
Ja.
Also das ist nicht das, was sie under Management haben aktuell.
Richtig, under Management ist es, glaube ich, ein Zehntel oder so ungefähr. Ne? Was natürlich sagen.
Ich glaube irgendwas um die 20, 25 Millionen, aber deutlich weniger.
Genau, insgesamt haben sie mal mittlerweile bis heute halt 120 Millionen eingesammelt. Ist ja immer so, man will ja die großen Zahlen nach vorne posaunen und nicht die kleinen Zahlen. Also deswegen die 20.000 Anleger sind vermutlich auch nicht alle super aktiv. Aber ja, wir nehmen mal die Zahlen, die wir kriegen. Lass uns noch kurz über die Kredite durchgehen. Also wir haben, ich meine so um die 5 Kreditgeber aus verschiedenen Branchen. Sie haben ja viele so KMU-Kredite, also so kleine Kredite gehabt mit Evergreen Capital und sowas. Mittlerweile, ja, dann gab es ja noch diese Spielebude, die es ja immer noch gibt mit Triple Dragon. Und mittlerweile haben wir so einen Eindruck, dass ja der Schwerpunkt in Richtung Forst gerückt ist. Und das Ganze ja mit dieser Sandbox als Hülle umverpackt wird. Und das ist ja auch ein Thema, was wir dann im 10 in 10 noch ein paar Mal ansprechen werden.
Ja, genau. Also 10 in 10 heißt ja für euch Zuhörer da draußen, dass wir ja den CEO zu Gast haben und ihr hört gleich die englischen Antworten und wir unterhalten uns darüber dann in Deutsch, damit ihr wisst, worum es geht und ja noch entsprechend unsere Meinung dazu habt.
Ja, und eigentlich heißt es auch 10 in 10, 10 Fragen in 10 Minuten. Ich habe meinen Timer dabei gehabt, ich habe meinen Timer benutzt, aber wir mussten auf Zoom ausweichen, weil der Eriks in der USA war und irgendwie das mit unserem Standard-Tool nicht funktioniert hat und Zoom hat wohl die Eigenschaft, Piepsen zu verschlucken. Zumindest hat niemand das Piepsen außer ich gehört und die Herren haben länger geredet und deswegen müsst ihr halt jetzt heute leider etwas längere Antworten ertragen, aber ich denke, dafür war doch die meiste der Antworten auch relativ gehaltvoll.
Ja, und es ist auch so, dass der Eriks jetzt nicht kein Laberkopf ist, also 5 Minuten Antworten ist auch nicht. Der hat sich schon für seine Verhältnisse sehr, sehr kurz gefasst oder für CEO-Verhältnisse.
Genau, dann fangen wir mal zumindest mit einem kurzen Intro da von ihm und der Plattform an. Und das weiß ich noch, das war kurz.
Hi, my name is Eriks. I'm from Debitum Investments. Debitum Investments is a regulated broker that enables investors, mainly retail investors, to invest in business loans. So investors get fixed return in a loan format, mainly with collateral. And the whole philosophy is to get some customized deals where companies are not yet able to go for a simple bank loan. Not yet or for a legit reason.
Ja, man merkt schon, der Eriks der bricht immer emotional richtig aus. Und ganz lustig war, also er sollte sich eigentlich selbst vorstellen, aber er hat eigentlich jetzt Debitum Investments vorgestellt und das hast du jetzt auch schon gemacht, Thomas. Müssen wir jetzt nicht nochmal durchgehen. Also ja, war leider keine Vorstellung von ihm selbst, aber halt von Debitum.
Genau. So, dann haben wir als erstes oder habe ich als erstes nach dem Thema Eigentümerwechsel gefragt. Da haben sie ja das Kreditangebot erweitert und Liquidität erhöht. Und dann war die Frage, was denn als nächstes kommt, was so der nächste Schritt ist, den sie planen, um das Angebot für uns Investoren noch attraktiver zu machen. Ne, eine einfache Einstiegsfrage. Schauen wir mal, ob die Antwort genauso einfach war.
We still need to implement few internal processes so that we operate at higher quality. So both in terms of procedures and team. But primarily our focus is to grow to this year from 30 million under management to 50. So in order to do that, we also need to onboard few loan originators. We did one this year. We still aim to do within a year one good extra loan originator.
Ja, jetzt haben wir ja die Antwort gehört, wo wir uns gerade am Anfang die Frage gestellt haben. Ne? Das verwaltete Kapital ist bei 30 Millionen. Das will
ja, 30.
Genau, das will er steigern auf 50 Millionen. Dazu werden sie auch einen neuen Kreditgeber-Onboarding brauchen. Das ist eine erforderlich, nicht? Das soll wohl auch kommen. Und es gab einige interne Prozesse, die sie optimieren möchten. Und da war auch der Schwerpunkt drauf, interne Verbesserung und eben die strategische Expansion des Unternehmens. Das konnte man natürlich so nicht stehen lassen, sowas Unkonkretes, das lieben wir ja nicht gerade so. Und dann war halt die Frage, wie sieht's mit was Konkretem aus? Und da gibt's ja auch immer das Thema Zweitmarkt. Und da schauen wir mal, wie er damit zurechtkam.
We have one new product in line and then the next one might be secondary market. We're still discussing how to connect secondary market outside our platform with Nasdaq. Since we're regulated and we actually comply with many things, legal people think that that would be a better way to provide liquidity for investors. But it's still under process.
Ja, also er hat darüber gesprochen, dass ein Zweitmarkt ja in Planung ist, aber es da immer Schwierigkeiten gibt. Also mit der Nasdaq-Anbindung ist da irgendwie eine Idee, aber da gibt es halt diese regulatorische Geschichte, die das Ganze erschwert und hat dann angedeutet, dass es ja wohl ein Produkt geben soll für höhere Liquidität. Und da muss man natürlich auch gleich nachfragen, was denn damit gemeint sein soll.
Yeah, we want to launch a product which enables simple deposit type of product, obviously with higher interest rates because peer-to-peer industry dictates that the appetite for the investors is higher than Euribor or standard bank deposit. But basically the product would enable investors to more flexibly invest and withdraw.
Also, er hat ein Produkt vorgestellt, das einfache Einzahlungsoptionen mit höheren Zinssätzen als jetzt der Euribor oder sowas anbietet. Und naja, klingt ja natürlich sofort in meinen Ohren und er holt ein, Lars, nach Bondora Go, ne? Flexible Einzahlung, flexible Abhebung, hohen Zinssatz, wobei hoher Zinssatz bei 6%, anderes Thema, aber die werden sie ja hoffentlich auf jeden Fall überschreiten, weil sonst ist es auch nicht mehr attraktiv. Wobei sie haben ja ein Produkt mit täglicher Verzinsung, da sind sie auch schon runter, ich meine auf 8% oder sowas, kann das sein?
Ja, bin ich mir gerade nicht sicher.
Ja, aber irgendwie, genau, wenn man jetzt guckt, Kredite aktuell, die weniger kurze Laufzeit haben und halt jeden Tag Zinsen liefern, ich glaube, das ist immer bei 8%. Wenn es in die Richtung kommt, könnte es ja ein interessantes Produkt werden, wobei man sich natürlich immer das angucken muss, was die ganzen Konditionen drumherum sind.
Ja, wobei man ja bei Debitum eigentlich gar nicht mehr investieren braucht ohne eine Cashback-Aktion, so viele wie da kommen, genauso wie bei Ventus Energy, also da würde ich auf gar keinen Fall irgendwelche 8% da mitnehmen, wenn es dann ja im nächsten Monat wieder eine fette Cashback-Aktion gibt, sondern die einfach abwarten. Ja, aber dieser Go-and-Grow-Klon, wenn es denn einer ist oder je nachdem, wie das dann aussieht, das ist natürlich eine coole Sache. Also das Produkt, man weiß ja, wie gut die Produkte einfach funktionieren am Markt und wenn Debitum da sowas hätte, dann würde das mit Sicherheit nochmal dafür sorgen, dass sie ihre Userbase entsprechend erweitern können. Und dann vielleicht, weiß ich nicht, nochmal 10.000 Investoren oben drauflegen können oder vielleicht mehr.
Übrigens 7% ist aktuell das günstigste Produkt auf Anführungszeichen für Debitum auf der Seite. 150 Tage Laufzeit, tägliche Zinsen von Evergreen Capital ohne Cashback.
Gut, na, da kann ich ja wirklich Bondora Go & Grow nutzen.
Jetzt kannst du auch die 9% nehmen von dem Thema, was jetzt bei dir gleich kommt und auch mit täglicher Verzinsung und 2% Cashback.
Genau, ja. Die nächste Frage war von mir, dass Debitum ja im Februar den LFDF als neue Investitionsmöglichkeit vorgestellt hat. Und da wollte ich von ihm wissen, wie genau das Ganze strukturiert ist und welche Vorteile das Ganze für Investoren bietet.
Yeah, it's very plain and simple. They know how to buy good forest for good price and then to sell it. The whole essence is that you make small pieces of forests. And you also change them legally. You sometimes cut trees, you sometimes combine forest properties, and then you basically add value to a bigger portfolio and you exit. So they have proven historically that they know how to do it. They have shown also a good track record. So investors can invest and you have physically forest, which basically initially you buy it for cheaper price than the market value is in a year basically already generated.
Ja, also die neue Investitionsmöglichkeit, das ist kein richtiger Kreditgeber, sondern das ist wirklich ein Fonds und darüber investiert man in Wälder und dieser Fonds, der macht das, um halt diese günstig zu erwerben und dann aufzuwerten und dann später entsprechend gewinnbringend zu verkaufen. Und hier profitieren wir Anleger von einer direkten Beteiligung an die Wälder und halt der raschen Wertsteigerung. Er hat gesagt, dass das bereits innerhalb eines Jahres sichtbar ist. Und dann hat er auch nochmal die Erfahrung und den Track Record vom Team hervorgehoben, wobei ich da jetzt überhaupt keinen Bezug zu habe und gar nicht weiß, was da für Leute hinterstehen. Aber ja, auf jeden Fall wieder ein weiterer Kreditgeber, wo es ja kein Kreditgeber ist, im Bereich Forstwirtschaft. Und genau da wollte ich auch nochmal von Ihnen wissen, wo ist denn der Unterschied zu den bisherigen Investitionsangeboten im Forstumfeld bei denen auf der Plattform?
Usually the loan originators ask for money and they put collateral forest properties. But this is specific in a case that they don't take, you know, like a farmer takes money. In order to take money, they can offer their forest land, which stands. This is a professional, like buying and selling machine of forest properties. They don't take the money for other reasons, so to speak. It's not a pawn shop.
Ja, also der entscheidende Unterschied, der liegt darin, dass die bisherigen Kreditgeber wirklich Kredite aufnehmen und eben das macht dieser LFDF nicht. Also das ist kein typischer Kreditgeber, sondern wirklich ein Fonds, der, wie wir eben schon gehört haben, gezielt Wälder kauft, die aktiv weiterentwickelt und dann verkauft. Also er nutzt dieses Kapital jetzt nicht anderweitig, sondern ausschließlich dafür, diese Waldflächen dann aufzuwerten und dann später zu verkaufen. Da noch eine Nebeninfo, also die Debitum-Investoren, es gibt ja keine richtige Sicherheit, aber die haben einen vorrangigen Anspruch auf die verpfändeten Vermögenswerte des LFDF. Also wenn das Ding halt pleite geht oder umstrukturiert wird, dann haben wir halt entsprechend vorrangige Forderungen. Aber es gibt jetzt keinen, ja, wie bei Heavy Finance oder so, jetzt irgendwie ein Traktor oder so, der da als Collateral dient. Ja,
ja, da gibt es ja ein extra schickes Pop-up dafür, ne?
Gibt es?
Ich meine, wenn du investierst, musst du nochmal ein zweites neues Pop-up wegklicken.
Okay, ja, ich muss sagen, ich habe Debitum schon seit Wochen nicht mehr aufgehabt, also von daher kann ich es nicht sagen, weil ich habe da auch noch nicht rein investiert.
Wo es Cashback gibt.
Lars. Ja, aber es gibt bei anderen Plattformen auch Cashback, die für mich interessanter waren, also von daher. Aber Debitum kommt vielleicht später im Jahr nochmal in den Fokus, aber da kommen wir dann beim Fazit zu. Jetzt wollte ich noch von ihm wissen, wie die Zusammenarbeit denn da geplant ist, beziehungsweise warum, hat er erwähnt, dass es ein Fonds ist, warum die denn überhaupt mit Debitum zusammenarbeiten und sich jetzt halt nicht woanders das Geld suchen.
We convinced them that their previous financier will provide them less financing than we would. We convinced them that we can offer, even if we have collateral, financial covenants, etc., we still can offer them quicker pace to develop. So I think they thought that it's a perfect storm timing-wise. It's a good moment to buy properties, and they wanted to be slightly more aggressive with their previous financier. The previous financier was largest private equity house in the Baltics or insurance company in Valda. So, and Latvia is small. If you're active, you know everyone and you try to be communicating with everyone. So I think maybe we got lucky.
Ja, also im Grunde ist es eigentlich wie bei vielen anderen Kreditgebern auch, also der es gilt, den Zugang zum Kapital entsprechend schnell zu erschließen, um dann halt die Marktchancen entsprechend zu nutzen. Und jetzt im Fall von LFDF, die haben halt gesagt, dass sie auch noch etwas aggressiver und dynamischer im Markt agieren wollen, was auch immer das bedeuten mag. Aber ja, also da werden wir dann in den Folgemonaten sicherlich noch die ein oder anderen Info zu bekommen. Und ja, laut Eric ist die Geschwindigkeit und die Flexibilität generell eine der größten Stärken von halt B2B-Plattformen wie Debitum gegenüber traditionellen Banken. Und das ist ja auch das, was wir immer wieder hören von anderen P2P-Plattformen, dass es halt, ja, dass halt die Kredite darüber aufgenommen werden, weil das halt entsprechend viel, viel schneller geht, als wenn jetzt irgendjemand zur Bank geht und da erst wochenlang warten muss, bis er da eine entsprechende Zusage bekommt.
Genau, die Opportunitäten nutzen, solange es wie es geht. Braucht mal schnell das Geld.
Genau, aber es ist ja auch, wie wir später noch erfahren werden, ist ja auch immer ein Tanz auf Messerschneide. Also wer sind halt die Guten und wer will einfach, oder einfach von den Banken abgelehnt aus gutem Grund.
So ist es. Da sind wir noch einen Schritt zurückgedreht wieder, ne? Also ein bisschen etwas leichteres Thema aufgefahren. Zwar gab es ja letztes Jahr die Kreditkarteneinlagemöglichkeit für Investoren. Manche finden es ja toll, wir finden es vor allem dann toll, wenn auch noch Cashback dabei funktioniert, was glaube ich da nicht geht bei der Stelle, aber
das wäre aber auch egal, weil das viel zu teuer ist. Also das ist totaler Mist bei denen. Aber gut, habe ich ihm jetzt nicht so gesagt, fällt mir gerade ein. Aber hätten wir machen sollen.
Ja, genau. Auf jeden Fall haben sie das eingeführt und für manch einen mag es ja dann trotzdem was Tolles sein. Die Frage ist natürlich schon ein Stück weit dann auch gewesen, war es jetzt mit Benutzerfreundlichkeit verbessern für Debitum oder kommt da vielleicht noch irgendein Feature für uns im Laufe des Jahres?
We plan to add a product every half a year, so one we already touched upon. Second is, again, probably focused on the liquidity, whether it's secondary market or some other add-on. So we think that liquidity is something that our investors would value most at the moment. Maybe practical, not very shiny, but I think investors would really appreciate it.
Jetzt haben wir mal den satten Unterschied auch gehört zu dem alten CEO, zum Henris. Ne? Wenn du dich erinnerst, Lars, da gab es ja immer 1000 Ideen, was alles kommen soll bei Debitum.
Ja.
Und hier haben wir jetzt das genaue Kontrastprogramm. alle 6 Monate gibt es was Neues, nicht häufiger. Ich finde es gar nicht so schlecht, lieber so ein bisschen Fokus und Schwerpunkt auf einzelne Themen wie 1000 Dinge anreißen und dann halt nur 2 liefern. Aber er hat uns jetzt kein weiteres Neues genannt, sondern es bleibt bei dem einen, also das Thema Liquidität verbessern, was halt darauf hindeutet, dass es halt das eine Produkt geben wird, in dem man Liquidität reinpacken kann und aber auch wohl wieder schnell rauskriegt. Klar, es gibt keinen Zweitmarkt mit einem vorzeitigen Ausstieg. Das ist immerhin mal ein Produkt, was ja in die Richtung geht, ersetzt aber meines Erachtens halt ein Zweitmarkt nicht wirklich.
Nee. Ja, aber die Langeweile ist ja auch gar nicht so schlecht. Also es muss ja auch nicht immer was geändert werden. Wobei ich diese ganzen Ideen, die der Henry damals rausgehauen hat, als er bei Debitum war, fand ich auch sehr, sehr sympathisch. Und das macht er ja heute bei Ventus Energy auch. Aber gerade in Zeiten wie diesen ist natürlich ganz gut, wenn einfach mal Dinge ein paar Monate so bleiben, wie sie halt sind.
Vor allem im Falle jetzt hier bei Debitum, ich sehe jetzt außer das Liquiditätsthema, das Zweitmarktthema jetzt auch nichts Gravierendes, wo sie endlich dran müssten. Also viel, viel wichtiger ist, dass das Zeug stabil läuft und uns nicht um die Ohren fliegt, als dass man letztendliche fancy Features reinhaut.
Ja, aber so ein Zweitmarkt, der wäre halt schon ganz cool, wenn man da irgendwie raus könnte. Einige Sachen laufen ja schon sehr, sehr lange und das wünschen sich ja immer die Investoren. Ich weiß auch gar nicht, warum es so ein Riesenproblem ist. Ich meine, andere Plattformen haben das ja auch die, die reguliert sind. Und ich meine, Mintos mit einer ähnlichen Lizenz hat das, Twino, die haben das auch. Ich weiß jetzt nicht, warum Debitum dafür so lange braucht. Aber gut, die werden wahrscheinlich ihre Gründe haben und haben vielleicht noch einige Spezialitäten, die die anderen nicht haben. Gut, dann sprechen wir über einen Kreditgeber speziell und zwar Sandbox Funding. Das ist ja einer der größten Kreditgeber auf der Plattform und der wird ja dazu genutzt, dass neue Kreditgeber schneller integriert werden. Und ich wollte von ihm wissen, wie genau die dazu beitragen oder warum das denn schneller geht und welche Sicherheitsmaßnahmen dabei implementiert sind.
First, it's actually transparent. We could do a better job in communicating with before each investor pushes each invest button. There's actually quite a lot of information below. I'm not sure whether investors want to go through, but we by law are obligated to give very detailed information. So basically every euro which is invested has a document where it shows where that money goes into which companies. Not, I mean, Sandbox, but below Sandbox, the next layer, which companies. So I always encourage investors to actually take a moment extra and read the documents, because I think in long term that only helps between Debitum and investors' relationship. But Sandbox initially was made as a testing platform because we want to have good companies we finance. And as we just spoke, one of key selling points is how quick you are. If I say to a good loan originator, we need 3 months of onboarding in order for us to check and implement a few procedures, which we are asked by regulator, a lot of good LOs say we don't have that time, or, you know, while the scale is small, we don't want to overinvest in the procedures. So that's primarily Sandbox's objective to test. So we have a Latvian manufacturers, few companies, we have few trading companies, we have actually a mix of companies where we so far have managed to get all the money back in time for investors. But once in a while, like this Latvian Forest Fund, basically proves that it's worth expanding the cooperation with them. So
ja, also er hat gesagt, Sandbox ist ursprünglich als interne Testplattform entstanden, um neue Kreditgeber schneller und unkomplizierter integrieren zu können. Und der Hintergrund dessen war, dass die normalen Onboarding-Verfahren extrem lange dauern. Ja, Sandbox ermöglicht halt Debitum, die schon vorweg zu testen in einem regulierten Mantel, um sie dann halt später, wenn sie dann halt bereit sind, entsprechend auf die Plattform zu kommen, beziehungsweise dann in diesem regulatorischen Rahmen dann sind, die dann halt in den Live-Betrieb aufzunehmen. Und Sandbox finanziert dabei ganz unterschiedliche Unternehmen. Er hat jetzt von Produktions- und Handelsunternehmen aus Lettland gesprochen. Und bisher ist da auch alles pünktlich zurückgezahlt worden. Ich glaube, es gab irgendwie mal im Hintergrund, habe ich gehört, irgendeinen, wo es Probleme gab. Aber das hat dann Sandbox ausgebügelt, haben wir alles gar nichts von mitbekommen. Aber gut, das ist ja auch ein bisschen die Aufgabe von denen. Und dann zum Thema Sicherheit, da sagt er nochmal, dass jeder investierte Euro, der wäre vollständig dokumentiert. Und die Investoren würden auch entsprechend der Dokumente genau sehen, an welche konkreten Unternehmen das Geld dann entsprechend fließt. Und Eric empfiehlt natürlich auch nochmal, dass wir die ganzen Dokumente lesen. Und er sich selber war sich auch nicht sicher, wie viele das wirklich tun. Also ich kann, glaube ich, sagen, also ich bin ja schon, mache schon ein bisschen die Community und ich glaube, allzu viele lesen sich das nicht im Detail durch. Auch tatsächlich sollte man sich mal.
Ach, du ja auch nicht, Lars.
Nee, aber ich habe mir tatsächlich schon einige durchgelesen in meiner Zeit als Investor. Also Also bei der regulierten Plattform, die unterscheiden sich ja nicht großartig. Also die haben ja immer, keine Ahnung, so einen 40 Seiten Mantel, der immer fast gleich ist. Und dann sind vielleicht 2, 3 Seiten da drin, die entsprechend interessant sind. Aber das muss man halt wissen. Wenn man erst immer diesen Wust dann bekommt, dann erschreckt einen das natürlich. Und dann denkt man sich, boah, nee, ich will jetzt einfach nur investieren. Mach, das passt schon.
Nimm mein Geld.
Genau. Ja, da hilft natürlich auch ein bisschen die KI. Also heute kann man ja bei ChatGPT einfach das Ding reinschmeißen und die wichtigsten Punkte rausschreiben lassen. Also man kann sich da schon ein bisschen leichter machen, aber ich kann auch jeden verstehen, der da keinen Bock drauf hat. Ja, so viel zu Sandbox Funding.
Genau, das war ja auch dann das Thema der nächsten Frage, Transparenz. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor für viele Investoren und wie sie dann sicherstellen, dass wir über die relevanten Entwicklungen auch informiert sind. Gerade bei dem Thema ja auch Sandbox Funding. Und Kreditgeber hat zwar schon im Vorfeld gesagt, ne, wir sollen das eine Hohlschuld, aber vielleicht ist es ja auch ein Stück weit ein Bringschuld, außer ein Pop-up. Mal gucken, wie er mit der Frage umgegangen ist.
Again, we rely that regulator asks us to share quite enough information. We rely that investors who really want to get those details, they have. For example, the latest Forest Fund is issued in notes, not anymore in ABS form. Notes basically is issued only if a detailed prospectus is made public. So Forest Fund has a very detailed document. Who are owners, what are previous financials, where they can invest. We also make public what financial covenants we set. To be honest, if you have a NASDAQ bond, we have like 95% of information which would professional bond have. That's one thing. And with transparency, I think we're relatively transparent because all the financials are audited. Last year we had Grant Thornton, now we took BDO because it's a good practice to rotate the regulators. Central Bank makes some checks. And also we have community chats or Telegram chats. I think people who have been there can confirm that we rarely leave unanswered questions.
Ja, da war er etwas genervt, der Gute, würde ich sagen, bei der Antwort. Also klar, hatten wir ja schon ein bisschen im vorderen Teil, aber das ist trotzdem ein wichtiges Thema, das Transparenz. Und er hat halt auch nochmal beschrieben, welche Maßnahmen sie alles erfüllen oder durchführen, damit eben die Transparenz erreicht wird. Die Veröffentlichung eben der besagten Dokumente, Lars, ja, du schon gemeint hast, dann liest sich keiner durch, aber gibt's, sind ja auch eine ganze Menge. Alle Verträge sind da und es gibt eben auch die regelmäßigen Prüfungen, die von einem Wirtschaftsprüfer von extern stattfinden. Sie haben Kommunikationskanäle, also Telegram-Chat-Kanäle ist da, man kann sie anschreiben. Und faktisch erfüllt sie zum Beispiel bei dem neuen Fonds nahezu 95% aller Kriterien, die auch ein Bond an der Nasdaq benötigen würde. Also müssen nicht viel tun und könnten dann das Ganze an der Nasdaq veröffentlichen. Und wir könnten dann über Mintos die Bonds zeichnen oder so. Ne?
Mhm.
Das fand ich dann noch ganz witzig. Also eigentlich liegt alles vor und er kommt ja dann wieder zu dem Umkehrschluss dazu, dass wir die Information halt auch nutzen sollten. Wir hatten da noch, oder ich hatte noch eine Idee, wie man das vielleicht dann besser machen könnte, aber dazu kommen wir später noch ein bisschen.
Was ich ganz interessant fand, war, dass er meinte, von wegen, es wäre ja auch mal ganz sinnvoll, den Auditor hin und wieder zu wechseln und zu rotieren. Also das habe ich nicht ganz gecheckt. Also das habe ich zum ersten Mal gehört. Hast du eine Ahnung, warum das sinnvoll sein kann, den ständig zu wechseln?
Ich weiß gar nicht, ob sie das nicht sogar müssen. Also ich meine, bei den Wirtschaftsprüfern ist das auch so, dass die das gar nicht so lange machen dürfen.
Ah, okay.
Ja, weißt du, ist ja Gemauschel sonst, ne? Wenn ich halt schon 10 Jahre da reinkomme in den Laden und mit dem Chef per Du bin und die nächste Flasche Wein heimschlepp, meine, da gibt es einfach auch regulatorisch Geschichten, weißt du, dass man das halt wechseln muss nach 3, 6, keine Ahnung wie vielen Jahren.
Gut, ich hätte jetzt gedacht, bei den großen Prüfungsgesellschaften würde es keinen Riesenunterschied machen, dass man da einfach intern irgendwie die Mitarbeiter oder die Prüfer wechselt oder rotiert, dass man sich ständig das gesamte Unternehmen wechseln muss, weil das ist ja auch immer mit Kosten verbunden.
Keine Ahnung, was da für regulatorisch, aber ich weiß, dass es solche Dinge dann bei anderen Unternehmen durchaus gibt, solche Auflagen. Macht ja auch Sinn, ne, dass die Beziehung nicht zu eng wird.
Gut, haben wir vielleicht nochmal eine Frage fürs nächste Teil.
So sieht's aus.
Gut, dann war noch eine Frage von mir. Ich weiß, dass bei Debitum nur etwa 10% der Unternehmen diesen Screening-Prozess von Sandbox Funding bestehen. Und da wollte ich von ihm wissen, welche spezifischen Kriterien die potenziellen Kreditgeber erfüllen müssen, um dann letztendlich auf der Plattform dann auch zugelassen zu werden.
Not to sugarcoat. The first thing we look is a reason why the company or the business is not able to go to a bank to get standard business loan. Because usually a good business can get cheap money and go to a bank. Sometimes there are specific cases, mezzanine type of situations, niche industries or something specific that does not fall into bank guidelines. So we always start with what is the reason why you are going for a bit more expensive financing. That's a very concrete thing, but very hard to define it. Yeah. Second thing is we just want to make clear that they can service low or even middle double digit interest rates. Of course, it's financials and everything else that needs to be checked. But basically, we just want to make sure that the business case is feasible so that the money can be returned. We also look for certain level of governance because we need to report, and then we need to have a partner who also is reporting up to decent standards. And we also try to get cases where we can connect on a human level, because if something goes not according to plan, then the key is how you communicate, monitor, adjust, and then it's very important who's on the other side. Yeah, can you work with them?
Ja, also ganz cool. Er war hier wirklich recht detailliert und hat die Gründe, die Kriterien entsprechend aufgezählt. Also das erste ist der Grund der Finanzierung für den Kreditgeber. Also da verlangen sie halt eine klare Erklärung, warum das Unternehmen, das sich bei ihnen bewirbt, entsprechend keinen klassischen Bankkredit erhalten kann. Dann gibt es die Rückzahlungsfähigkeit. Also die Unternehmen, die dann auf die Plattform kommen, die müssen natürlich nachweisen, dass sie entsprechende Renditen dann auch an Debitoren beziehungsweise dann an die Investoren auch zurückzahlen können.
Double Digit.
Double Digit, das musst du natürlich auch wieder fallen lassen. Ja, richtig. Ganz wichtig.
Für uns schon.
Ja. Dann gab es den Punkt Governance und Reporting. Also die Unternehmen, die müssen dann entsprechend transparente Berichtspflichten erfüllen und ja, transparente Strukturen haben, und die müssen auch entsprechend klar sein. Und dann hat er auch, das fand ich auch ganz interessant, eine zwischenmenschliche Ebene genannt. Also ja, es muss auch zwischen den Geschäftspartnern irgendwie stimmen. Also gute Kommunikation und persönliches Vertrauen, die sind da auch für ihn entscheidend, um dann halt bei Problemen dann entsprechend schnell reagieren zu können. Und das kann ich mir vorstellen, ist von den vier Punkten schon mit der wichtigste Punkt, weil du willst halt keinen Partner haben, sowas wie Vovo, die dann halt sagen, nee, wir zahlen jetzt einfach nicht mehr. Und wir kommunizieren auch nur noch über den Richter oder so, oder über das Gericht oder über die Anwälte. Also sowas willst du halt auch gar nicht als Geschäftspartner haben. Und ich glaube, wenn man da einen guten Job macht, dann kann man schon viele Probleme, wenn sie dann mal aufkommen, entsprechend lösen.
Ja, würde ich jetzt gar nicht mehr so unterstellen, dass es so war. Ich glaube, das gab am Anfang auch Kaffee und Häppchen bei denen, bei Vovo.
Ja, gut, man weiß natürlich, was da gelaufen ist, aber das fand ich schon ziemlich krass. Naja, gut, aber wir sprechen ja über Mintos. Dann wollte ich noch von ihm wissen, ob die B2B-Plattform untereinander über die Kreditgeber sprechen, weil man hat ja, also zum Beispiel bei den Agrarplattformen gibt es ja Heavy Finance und Lande, die entsprechend die gleichen Kunden haben. So gibt es natürlich auch bei Debitum andere wie Capitalia, die auch mit Kreditgebern oder mit Kreditnehmern aus dem Geschäftskreditbereich zusammenarbeiten. Da wollte ich von Ihnen wissen, ob die denn untereinander miteinander reden.
We would talk if we would overlap somewhere. So far we haven't overlapped. I think every platform has their own strategy and niche, and we actually don't try to step onto each other's toes. Of course, we know Baltic platforms, each other, and founders and owners, we communicate, but about cases rarely, to be honest.
Ja, also laut Eric, da gibt es wenig direkte Kommunikation zwischen Debitum, und er meinte, das liegt daran, dass sie halt unterschiedliche Nischen bedienen. Fand ich ganz interessant, dass er das sagte, weil von außen sieht es ja nicht immer so aus. Und stattdessen nutzen die halt dann solche Netzwerke wie Banken oder entsprechende ja, Branchenwettbewerber, um da noch wertvolle Informationen rauszukriegen. Aber direkter Austausch zu konkreten Fällen zwischen den Plattformen sind also eher selten. Hätte ich gedacht, das ist ein bisschen anders, aber scheinbar ist es nicht so.
Genau, dann war natürlich die nächste Frage, oder heutzutage muss man ja darüber reden, wie sieht es aus mit künstlicher Intelligenz, Automatisierung? Ja, überall spielt es eine Rolle. Spielt es auch bei Ihnen eine Rolle? Setzen Sie auf sowas? Bei der Kreditbewertung vor allem ist es ja vielleicht auch interessant, oder ist da irgendwas geplant? Wollte ich von Ihnen wissen.
Good question. Yeah. If we look now, then Debitum uses, I think, around 80 different systems. So, of course, we do the language translation. Of course, the marketing team uses a lot of ChatGPT to make some materials. We use software for KYC, for AML, for sanction lists. So there's already a lot of IT. If I'm very honest and blunt, we are still hesitant in using AI in order to evaluate laws or critical decisions, because it seems somewhat too early or an experiment. We have very few loan originators, and I think the depth, how we know them in and out, financials and people-wise, product-wise, industry-wise. I think currently I haven't seen a model which would work for us. I've seen model where you score a lot of repetitive data, but in our LO cases, we're not doing it.
Ja, sie hat uns erklärt dann, dass sie einen Haufen IT-Systeme haben und teilweise auch KI oder Tooling einsetzen, vor allem natürlich Marketing, aber auch Compliance, AML und solche Themen. Aber er zögert schwer, dass sie zögern schwer, KI für Kreditbewertungen zu nutzen. Man muss ja auch sagen, sie haben ja auch wirklich wenig Kreditgeber. Und das ist ja nicht so ein Butter- und Brotgeschäft jetzt wie beim Bondor oder so, wo irgendwie hunderte von Kreditanfragen reinkommen und man da durchaus standardisiert ja was machen kann und auch mit alten Modellen. Dann bei ihnen ist die Komplexität ja doch deutlich höher und dann gibt es auch ein paar andere rechtliche Anforderungen. Das macht ja aus seiner Sicht auch verständlicherweise etwas schwieriger, effektive KI-Modelle anzuwenden. Aber ich denke, es wäre durchaus auch interessant. Ich meine, wir wissen ja, man kann damit durchaus schön sich Bilanzen prüfen lassen. Man kann sicherlich auch gucken, ob die Bilanzen irgendwie auch in sich stimmig sind. Also man kann da durchaus bestimmt auch was machen, aber auf dem Papier steht da bei ihm nichts in der Richtung aktuell.
Ja, der weise Mann sagt, am Ende ist es immer nur eine Frage des richtigen Prompts.
So, was in der Art. Da war auch die Frage noch, also da haben wir noch ein bisschen diskutiert, aber wir beide waren da nicht unbedingt der gleichen Meinung. Also ich hatte natürlich sowas im Kopf, wie ob man einen Chat haben könnte, aber natürlich habt ihr dann sofort in den Kopf gekriegt, ja, Chatbot à la blöder Support-Chatbot, der einem auf den Nerven geht. Ich hatte eher natürlich an sowas gedacht, ein Chatbot oder eine Art, wie ich mich über das Projekt informieren kann. Also das, was du ja gemeint hast am Anfang, schmeißt doch diese Dokumente in ChatGPT und lasst es euch zusammenfassen. Genau das könnten sie auf ihrer Seite anbieten. So etwas, die Zusammenfassung oder ein Chatbot, mit dem ich dann halt solche Primitivfragen stellen kann. In was investiere ich hier? Was sind die Sicherheiten? Und so weiter und so fort. Das war so meine Idee, aber ihr habt mich ja gleich abgehört. Chatbots mag keiner, also weg mit den Chatbots.
Ja, da muss man echt vorsichtig sein, weil ich glaube, in der Kundenkommunikation kann man sich da viel mit kaputt machen. Und ja, bei manchen Plattformen wie bei Bondora ist ja beispielsweise auch so, dass du ja gar nicht mehr richtig durchkommst zu einem echten Mitarbeiter. Genauso ist es bei irgendwelchen Neo-Brokern. Ja, aber sicherlich gibt es da Anwendungsfälle, wofür es ganz cool ist.
Wobei man natürlich auch vorstellen kann, dass es doch nicht so einfach ist jetzt, ne? Wir können das Zeug einfach in die KI schmeißen und können das uns zusammenfassen lassen. Aber wenn sie das halt machen und uns anbieten und in diese Zusammenfassung halt den rechtlichen Anforderungen nicht mehr entspricht, dann kann halt wieder jemand klagen und so weiter und so fort. Von daher klingt erstmal einfach, ist es vermutlich halt dann doch nicht.
Ja, muss man wie immer halt ordentlich prüfen, damit das Richtige rauskommt und dann passt das. Aber gut, ist natürlich auch eine Riesenbaustelle, die sie da aufmachen, ist klar. Gut, dann kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Thema, wo ich auch betroffen bin, und zwar die ausgefallenen Kredite. Wir haben eben eingangs gesagt, eigentlich gibt es keine, aber es gibt halt doch einen Fall, und zwar den ukrainischen Kreditgeber. Und da wollte ich von ihm wissen, welche Maßnahmen man ergriffen hat, um dann halt entsprechend solche Risiken in Zukunft minimieren zu können, was natürlich jetzt in dem Fall recht schwer ist. Und wie sie jetzt halt weiter die Investoren über solche Fälle informieren.
Yeah, first, Ukraine is only default. And Ukraine comes from previous shareholders and management. And Ukraine has a war and Ukraine has a moratorium. So that's an awful situation. We tried to get a solution and we got outside of Ukraine. There was an investor who's willing to buy the claim rights. But unfortunately, they didn't pass AML. So basically, we already did deal and we wanted to announce it and put it on a vote on the website. But AML, they didn't pass AML, so we need to find something similar again. It unfortunately takes time. The good thing for the Ukraine is that their financials, profits and everything is recovering. Yeah, but still, that's a very hard and painful point for us because that's the only default. So what we have done is after ownership changes and management changes, we basically call them partnership agreements, the agreement which regulates debit among the loan originators. So we restarted all of them. We introduced a lot of financial covenants, for example, or other control mechanisms. We, for the Triple Dragon, we, for example, spent some money for additional due diligences with top tier legal offices to double check that everything is in line and will be in line if something doesn't work. So. But the biggest, I think, factor is that we have invested a lot in team because we have legal people and financial analysts and something else, so that in real life, when something happens, you react really quickly, you adjust, you communicate, and even if something doesn't work according to plan, you are very effective in restructuring things. So I think we've done a lot, but still a lot needs to be done.
Ja, so eine recht ausführliche Antwort von ihm hier wieder. Also erläuterte, dass die Ukraine der bisher einzige Kreditausfall auf Debitum ist und das halt verursacht worden durch den Krieg und das Moratorium. Und dann hat er auch nochmal erwähnt, dass ja dieses ganze Agreement, was jetzt mit dem ukrainischen Kreditgeber getroffen wurde, dass es ja vom alten Management kam und als klare Maßnahmen, die man da entsprechend auch ergriffen hat, dass halt auch die Partnerschaftsverträge, hat er auch wieder auf das alte Management hingewiesen, dass die komplett überarbeitet wurden und entsprechend alles strenger gemacht wurde. Dann gibt es noch vertiefte Due Diligence-Prüfungen etc. etc. Also das hört sich so ein bisschen so an, als hätte das alte Management ziemlich viele Fehler gemacht, was ja nicht sein kann, weil eigentlich unter dem alten Management lief ja auch schon alles rund. Also die Ukraine ist ja wirklich ein Spezialfall. Ich fand, da hat er ein bisschen sehr heftig gegen das alte Management geschossen, was fand ich ein bisschen unnötig war.
Ja, ich fand es auch noch spannend mit dem AML, ne? Ich meine, was war das dann? War das Drogengeld, was der mitgebracht hat? Oder wieso haben sie es nicht geschafft, wieso haben sie das Geld nicht gewaschen gekriegt, um die Forderung zu kaufen? Das fand ich auch spannend.
Gut, das sieht man aber auch immer wieder bei den Rückforderungen bei Mintos in den Updates, dass halt irgendwelche Verkäufe dann an AML-Regularien irgendwie scheitern. Ist halt manchmal so, und dann wird halt ein neuer Verkäufer gesucht. Also scheinbar hat sie tatsächlich einen für das Portfolio und das hat nicht geklappt und jetzt wird ein neuer gesucht. Das kann natürlich wieder Monate dauern. Ja, also ich bleibe bei meiner Strategie. Ich habe das Geld größtenteils mittlerweile abgeschrieben. Wenn was zurückkommt, gibt es dann entsprechend halt wieder Rendite obendrauf.
Ja.
Aber ich rechne jetzt erstmal in den nächsten Monaten und Jahren nicht mehr mit dem Geld. Wobei es ja so ist, dass wenn der Krieg jetzt endet, dass dann halt entsprechend dieses alte Agreement, was das Fondsmanagement entsprechend gemacht hat, dass das dann ja wohl entsprechend losläuft. Das heißt, dann gibt es ja schon Rückzahlungen.
Mhm.
Aber ja, müssen wir dann sehen, wie es dann wird. Ja, das war übrigens auch meine nächste Frage. Also wenn der Krieg dann vorbei ist, also wie schnell kommt dann tatsächlich die Kohle aus der Ukraine zurück?
If we find outside Ukraine investor like we did, which would pass through AML, that would happen in one direction or scenario. If we organically try to recover it from Ukraine, then unfortunately it's probably a question I can't answer and no one can answer when the war ends and when they lift the moratorium. Because moratorium means that the debt before the war cannot be serviced legally. Previous ownership and management signed a restructuring agreement, which to some extent made sense, but it automatically breaks when the war ends. So the agreements are restarted. We don't plan to prolong anything. We will push for quickest exit possible for our investors because the community has been clear. They want to get their money back, even if the discount or whatever. They want to get a proposal on the table. They want to vote in Debitum's platform. The vote will decide how we operate. But I think everyone wants to get their money back out of Ukraine as soon as possible. We have heard it loud and clear.
Ja, also Eric nennt hier zwei Szenarien, also das, was er gesagt hat, einen externen Käufer zu finden. Das ist jetzt die schnellste Lösung, sofern halt sowas wie diese AML-Vorgaben, sofern das alles durchgeht. Und dann gibt es halt noch diese organische Rückholung, die dann halt entsprechend länger dauert und auch vom Ende des Krieges und des Moratoriums abhängt. Und da hat er auch nochmal das alte Management angesprochen, das Agreement, was ich eben erwähnt hatte, das dann halt starten würde. Also da gibt es ja schon eine Einigung, die dann halt startet, sobald das Kriegsrecht, das Moratorium, von dem er gesprochen hat, halt aufgehoben ist. Ja, und da weiß halt keiner, wie lange das dauert. Also auf jeden Fall möchte Debitum jetzt dahin pushen, dass das Geld so schnell wie möglich zurückkommt. Das heißt, die wollen einen Verkäufer finden. Also die wollen jetzt den schnellstmöglichen Exit einfach finden, weil halt, ja, ich kann mir vorstellen, die werden fast täglich wahrscheinlich mit Fragen bombardiert. Neuer Status Ukraine und habt einen Käufer gefunden etc. Und ich weiß, ich hatte letztes Jahr einen Call mit denen, als ich in Dänemark war, im Juli, und da waren sie schon ganz happy, dass sie halt diesen Käufer gefunden hatten. Aber ja, daraus ist dann wohl scheinbar nichts geworden und das ist jetzt ja schon auch wieder 9 Monate her und jetzt sind sie wieder auf der Suche nach einem neuen. Das zeigt schon, wie lange sich so ein Kram auch hinziehen kann. Ich meine, wer will den Kram auch haben, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Also willst du das Portfolio in der Ukraine kaufen?
Weiß man nicht, wie viel man da überhaupt noch schöpfen kann. Wer weiß, was da noch steht und welche Collaterals da sind und so weiter und so fort, ja.
Genau, also geben wir manchmal einen ganz guten Überblick. Es ist ganz interessant zu lesen, wie viele Autos schon ja im Krieg verwendet wurden für Soldatentransporte und dann halt nicht mehr gebrauchbar sind. Aber ja, mal schauen, wie das Thema endet. Also ich habe dann nochmal nachgefragt, ob die Idee dann halt also wirklich ist, das Portfolio komplett zu verkaufen mit entsprechenden Abschlägen.
We're currently in negotiations, but the announcements are tricky, yeah, in peer-to-peer industry as well. The marketing, we're not that good maybe in the marketing, yeah, not that loud. We're good in other things, like finding good LOs. and making announcements that this and that, and then it doesn't happen, is we don't like to do it. Yeah, for half a year we had negotiations with the investor. We don't want to advertise that. When we have a solution, we better deliver rather than overpromise.
Ja, die Antwort fand ich ganz cool. Also Debitum vermeidet bewusst Ankündigungen oder Versprechungen, bevor sie jetzt nicht wirklich wissen, dass etwas auch eintritt, bevor sie nicht eine Lösung gefunden haben. Also sie bevorzugen es tatsächlich dann, Ergebnisse entsprechend zu liefern und zu kommunizieren, wenn die da entsprechend sicher sind. Ja, nach dem Prinzip liefern, lieber liefern, statt viel zu versprechen, finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Aber natürlich müssen sie auch irgendwann mal liefern. Ich meine, der Krieg, der dauert ja jetzt auch schon 3 Jahre. Ist ja auch schon eine lange Zeit. Das Geld hält einfach fest, es arbeitet nicht. Aber klar, denen sind da halt entsprechend auch die Hände gebunden und die können einfach nicht viel machen.
Ja, so, und jetzt habe ich es an der Stelle vergeigt. Eigentlich wäre jetzt meine Frage die nächste gewesen, aber ich war dann schon bei der Abschlussfrage, bin da im Skript verrutscht. Deswegen darfst du nochmal ran, Lars, und darfst die nächste Frage auch moderieren.
Juhu, da freue ich mich. Also da ging es um den Umsatz zum Vorjahr. Der ist mit dem Blick auf den letzten Geschäftsbericht enorm gestiegen, von knapp 350.000 Euro auf 1,3 Millionen. Aber dabei fällt natürlich auch auf, dass die Kosten für den Vertrieb sich fast verdreifacht hatten, von 160.000 circa auf fast 500.000. Und die Verwaltungskosten sind auch gestiegen. Und da wollte ich von Ihnen wissen, welche Maßnahmen Debitum denn trifft, um sicherzustellen, dass das Geschäftsmodell auch nachhaltig profitabel bleibt, anstatt dann halt entsprechend durch steigende Kosten aufgefressen zu werden. Besonders wenn man bedenkt, also die haben jetzt halt 2, 3 vielleicht ganz gute Jahre gehabt, aber vielleicht kommt mal auch eine Zeit, wo es der B2B-Industrie und entsprechend Debitum auch nicht gut geht. Und auch da muss das Geschäftsmodell ja auch profitabel bleiben.
Ja, yeah. So first, the regulator checks previous month's costs and they ask us to put up front money required to be profitable. No, not profitable, but no, profitable, or we put extra equity so that the capital is there. We have previously increased equity a lot, so financially we're very stable. Second thing is 2014. I'm not sure when we are gonna publicly do the annual report, but there's a profit, a small but profit. Everything you told is absolutely correct. The volumes have skyrocketed. Our portfolio has increased several times. Costs as well, revenue as well. But the thing is that previously the whole infrastructure and team was not up to a certain level. So we onboarded a lot of people. We did a lot of things. Also, we invested a lot in IT to have a very good quality, whether it's control or whatever the functions are. So now when we have them, next years we won't be increasing the costs so much. Regarding marketing, then we have been lucky with our LOs because they cover a lot from our marketing budget. So when you see a campaign or something, usually the loan originators are on the same page with us and they co-finance the marketing budget. So again, profit in 2014. We expect profit in 2025. And regulator always checks to have extra cash surplus so that we're very financially stable. So being regulated is expensive, yeah, in short.
Also Debitum hat hier auf Anforderung der Regulierungsbehörde das Eigenkapital wohl deutlich erhöhen müssen, was dann halt für entsprechende finanzielle Stabilität sorgt. Und Debitum hat auch viel investiert in Personal und IT, um entsprechend das Wachstum zu ermöglichen. Aber das wäre wohl jetzt abgeschlossen, meint er, und die Kosten dürfen jetzt demnächst dann nicht mehr so stark steigen. Marketingkosten, das war ganz interessant, was er erwähnt hat. Also viele fragen sich ja immer, wie Debitum das alles finanzieren kann mit den Cashback-Kampagnen und so. Und da hat er halt gesagt, dass das halt nicht über die geht, sondern dass es halt meistens von den Kreditgebern ausgeht. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zu einer Bude wie Ventus Energy, weil die müssen tatsächlich die Cashback-Kampagne selbst finanzieren, weil es ja keine externen Kreditgeber gibt. Mhm, aber hier kommen die Marketingaktionen halt von den Kreditgebern. Gleiches gilt beispielsweise auch für Mintos. Also auch die werden wahrscheinlich nicht selbst viel Geld in ihre Marketingaktionen stecken, sondern das kommt dann halt von so einer Bude wie Nera Capital oder wie sie alle heißen. Gut, dann hat er noch erwähnt, dass das Debitum erstmal 2024 jetzt im Gewinn ist und das auch für 25 erwartet und dass sie natürlich auch von der Regulierungsbehörde kontinuierlich überwacht werden, dass auch ausreichend Kapital vorhanden ist. Und das fand ich ganz interessant, ja?
Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Was ich interessant fand, dass es monatlich stattfindet, nicht so quartalsweise oder einmal im Jahr, sondern monatlich. Das finde ich eigentlich ziemlich gut, wieder ein gutes, starkes Argument für eine Regulierung.
fand ich auch heftig, weil meistens hörst du eigentlich aus Lettland nichts Gutes über die Regulierung, beziehungsweise dass die halt eine Lizenz haben und dann war es das halt und danach passiert da nichts mehr. Aber scheinbar passiert da doch ziemlich viel. Und was mich gewundert hat, dass er sagte, dass die Regulierung halt, die Regulierungsbehörde halt Vorschläge gibt zum Eigenkapital, beziehungsweise sogar Vorgaben macht, wie hoch das sein muss.
Genau, da hat er auch was nochmal dazu gesagt.
Let me be clear that maybe something's not lost in translation. The regulator looks at quarterly reports. When they see our costs, they ask certain months in future so that we can cover them. So they ask to block certain amount of money. For example, if the month costs us 100 euros, then they say for upcoming months, the costs will be projected like this. So please show us where is the extra cash, which is blocked, so that you won't have any trouble with operating the platform. When the costs increase, obviously the cash reserve we need to maintain also increases. Okay. So basically, if you have three times more costs, then you need to have three times more liquidity.
Ja, also der Eric erklärt hier, dass die lettische Regulierungsbehörde das regelmäßig, und zwar nicht monatlich, sondern quartalsweise, Thomas, prüft. Die Betriebskosten und dann Debitum entsprechend auffordert, die Liquiditätsreserven für mehrere Monate im Voraus zu blockieren und dann ja einen Puffer aufzubauen. Also wenn die Kosten steigen, müssen auch die Rücklagen entsprechend erhöht werden. Und da hat auch nochmal hervorgehoben, dass die Behörde doch recht streng ist, aber auch sehr kooperativ und unterstützend sei. Also er hat da echt in höchsten Tönen von denen gesprochen. Und das habe ich ihn nochmal speziell danach gefragt, dass es sich ja so anhören würde, dass Debitum oder eher speziell halt die Regulierungsbehörde mag, wo man doch eigentlich von allen anderen Plattformen hört, dass das irgendwie das Schlimmste ist, was es gibt, dass es teuer ist, dass sie nur nerven und dass Lettland da sowieso nicht so gut ist. Also da wundert mich so ein bisschen die entgegengesetzte Meinung von ihm.
No, they are a bit stricter than the average EU regulator, for sure, but we like order and long term we think it will cost less than losing some money or not having some checks and balances in place.
Ja, also er räumt ein, dass der Regulierer hier strenger ist als der EU-Durchschnitt. Das könnte vielleicht auch ein bisschen an der Historie von Lettland liegen, weil wir erinnern uns, die hatten ja auch so ein bisschen Probleme mit Geldwäsche in der Vergangenheit. Mhm. Er betont aber auch noch, dass das Debitum halt jetzt Klarheit und Ordnung schätzt. Das merkt man ja auch so ein bisschen an seiner Stimme. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn er sich halt mit der Regulierungsbehörde unterhält, wenn die auch so emotional drauf sind, dann braucht man auf jeden Fall viele Kekse und Kaffee, wenn man das irgendwie überleben möchte. Ja, aber langfristig betrachtet er die Regulierung auf jeden Fall als Schutz vor finanziellen Risiken und somit als Vorteil. Und dann gibt es ja auch noch diese 20.000 Euro Sicherheit, die haben wir auch nochmal angesprochen. Also für die Regulierungsbehörde ist das ja am Ende auch ein Schutz, diese ganzen Checks, die sie durchführen, damit sie halt nicht irgendwann in die Bedrängnis kommen, um halt entsprechend diese Garantie mal auszahlen zu müssen, wenn dann halt wirklich mal eine Plattform den Bach runtergeht, die sie halt nicht ordentlich geprüft haben. Genau, und da haben wir ja auch nochmal zu befragt, wie es denn mit dieser Garantie aussieht, ob denn schon mal überhaupt sowas zustande gekommen ist, ein Garantiefall.
A small correction, the Latvian Central Bank guarantees in amount of 20.000 euros if the platform disappears with investors' money. But investors' money is in separated accounts. It's not that easy to lose it. We can't use investors' money to pay, for example, our costs. That's also something which I hear. Is the platform sustainable or no? Even if the platform goes bankrupt, investors' money is whether in LO's account or whether in separate blocked Debitum's account. We can't use that money for marketing or something. Investors' money either way is safe.
Okay, also Eric sagt, dass das Geld super sicher ist und dass die lettische Zentralbank bei einer Insolvenz einer Plattform bis zu 20.000 Euro pro Investor garantiert zum Schutz. Aber gleichzeitig hat er auch nochmal gesagt, dass das sowieso schon relativ strikt ist, weil die Investorengelder ja eh von den Plattformgeldern getrennt sind, daher eigentlich keine Plattform einfach so abhauen kann mit dem Geld. Das würde ja bereits einen Schutz bieten. Aber ja, wie gesagt, wir haben uns da, glaube ich, dann nochmal off-topic drüber unterhalten, dass die in der Praxis wurde diese Garantie noch nie irgendwo verwendet, beziehungsweise ihm war kein Fall bekannt.
Genau.
Ja, muss man mal schauen. Also ja, wenn so eine Plattform wirklich runtergeht wegen der Insolvenz, ich kann mir auch ehrlicherweise nicht vorstellen, dass da irgendwer dann noch Geld rausbekommt. Aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Ja, und jetzt packen wir die letzte Frage an, die wir schon vorher abgefrühstückt hatten. Also die letzte Frage ist ja eigentlich immer die Frage, wie es mit Vision aussieht und welche Strategien da noch kommen, damit sie sich halt im Markt etablieren können, was da noch zu erwarten ist von ihnen. Und dazu hat er diesmal eine erstaunlich kurze Antwort gehabt.
Our strategy with my partner from day number one and why we entered it is one. We come from banking and we see that there are cases which fit very well into bank guidelines and there are cases which do not fit into bank guidelines. We very clearly see that there's a lot of cases, a lot of companies that won't be able to finance in the banks. So that's the only strategy so far, to find a business which is not a payday loan business, where we can see that 1, 2, 3, 4 years, they're not still able to go to bank, and we provide financing. And return for being more flexible, our investors get higher return than the bank loan. We have only one strategy currently. Yeah, we like to focus.
Er hat im Prinzip sein Mission Statement nochmal runtergebetet. Also im Prinzip das ganze Thema, was wir schon vorher im Teil ja auch schon gehört haben, die flexible Finanzierungsoptionen anzubieten. Die Banken haben ihren Erfüllungszweck und sie haben halt ihren, eben flexible Finanzierung, möglichst schnell das Geld an den Firmen in die Hand zu geben, aber dafür halt auch uns oder auch sich selbst damit eine höhere Rendite abzugreifen. Und das ist im Prinzip ihr eigentliches Ziel. Finde die Nische, bediene die Nische gut und sorge für eine gute Rendite oder für eine höhere Rendite als üblich. So kann man es doch zusammenfassen,
ja,
oder?
Ich glaube schon, ja. Witzig, dass du Mission Statement erwähnst. Man merkt wirklich, dass du in einem größeren Konzern arbeitest.
Na, ich glaube, es kann sein, dass man das mittlerweile bei uns auch schon gebraucht.
Hm. Ja, das kann sein, ja.
Ja, und ich glaube, das war so ja auch so ein bisschen der Aufhänger für das ganze Gespräch mit ihm. Ne? Er kommt aus dem Bankenumfeld, er kennt das Bankenumfeld und er hat erkannt, dass in dem Umfeld er nichts machen wollen, sondern dass er das Nischenthema durchgraben müssen. Und wie mir scheint, sind sie da ja auch gut drin.
Ja, und war ja auch die letzten Jahre schon so. Also muss man ja auch zugeben. Also das ist ja schon der vierte CEO, wenn wir mal zählen, der jetzt bei Debitum an der Macht ist sozusagen. Und eigentlich lief es in jedem Zeitraum relativ gut. Die Zinsen haben sich jetzt halt deutlich gebessert in den letzten Jahren. Das ist ja schon was. Und die haben ein bisschen in eine andere Richtung eingeschlagen. Jetzt auch mit dieser Arbeit, mit der Zusammenarbeit mit dem LFDF. Das ist auf jeden Fall mal was ja ganz anderes, kein klassischer Kreditgeber. Und da merkt man schon, dass die auch ja ein bisschen in eine andere Richtung, in eine größere Richtung wollen als vielleicht andere Plattformen, als eine Capitalia. Ja, mal schauen, was daraus so wird.
Ja, also kurz mein Fazit. Also ich fand ihn ziemlich strukturiert und klar, was er seine Antworten anging. Ne? Also er kennt sich mit den Abläufen, Strategien aus. Er ist einfach sattelfest im Ganzen. Klar, das erwartet man auch vom CEO, aber er ist ja jetzt, wie wir gerade feststellen, jetzt auch noch nicht ewig dabei, noch nicht so lange da. Dafür, dass er jetzt halt, ja, es ist ein gutes Jahr, das ist schon etwas länger wie ein Jahr. So ein Dreh rum, ne? Ist er jetzt da?
Na, noch nicht ganz, glaube ich.
Ja, das, dafür war das alles ziemlich sattelfest. Es gab, glaube ich, keine Stelle, wo er ins Wanken gerade ist. Das Thema Transparenz, Compliance ist halt wichtig. Das finde ich ja auch gut. Da hat er mich ja auch sofort mit erobert, mit dem Thema hier. Der Regulierer hilft ihm mehr, dass er ihn schadet. Sowas finde ich ja positiv. Ich bilde mir ja auch ein, dass die Regulierung auch uns Investoren was bringt. Und ich fühle mich dann halt auch ernst genommen. Und so wie es aussieht, nehmen sie ja auch die Investoren ernst. Was jetzt das Thema Liquidität angeht, mit dem neuen Produkt, was ja kommen sein soll. Mal gucken, ob das wirklich so interessant sein wird und für viele interessant ist. Also ich denke, ein Zweitmarkt oder ein vorzeitiger Ausstieg wäre deutlich interessanter für die meisten. Aber ja, das ist ja auch eher vielleicht meine Meinung. Vielleicht ist das die Zukunft, ja, aber da haben wir ja auch schon drüber diskutiert. Vielleicht ist die Zukunft der P2P-Welt ja sowas wie Bondorgo und Roam, Moneyfit, Debitum, Vault oder was auch immer. Aber schauen wir einfach mal, ob das Ding ist, was da kommt und was es halt bringt.
Ich persönlich finde diese Produkte ja super sexy, weil man sich halt um nichts mehr kümmern muss. Klar, hat man dann entsprechend immer einen Renditeabschlag, aber wenn man jetzt so wie ich oder wie du auch ziemlich viele Plattformen im Portfolio hat, dann ist man ziemlich dankbar darüber, wenn man mal so die ein oder andere hat, wo man halt nichts mehr machen muss und gar nichts mehr reinschauen muss. Und da eignet sich sowas natürlich gut. Aber ich bin mal gespannt, wie viel Rendite das Produkt dann haben wird, wenn sie es dann veröffentlichen.
Ja, ne, bei dem ganzen Thema hängt dann halt trotzdem ja die Frage dran, wie sicher in Anführungszeichen ist das Ganze? Ist es dann halt ein Kreditnehmer? Ist es wirklich über alles, was sie haben, verteilt und so weiter? Also das ist ja der große Punkt. Weil man kann das immer kaschieren, vorne mit einer Fassade. Die Frage ist halt, was ist hinten dran? Wie tickt das Ding?
Genau. Gerade wenn man externe Kreditgeber hat, dann ist das natürlich auch ein bisschen schwieriger. Also das haben wir schon bei Mintos gesehen, dass sie auch schon jahrelang an ihrem Produkt am Rumdoktern sind und dass es halt nicht so einfach ist, Liquidität jederzeit und immer bereitzustellen.
Genau. Das ist ein schönes Beispiel, ja. Ja, ich bin ja auch bei Debitum Network immer noch investiert. Ich habe ja auch ein bisschen aufgestockt über die Jahre. Ich bin jetzt bei über 2000 Euro. Ich komme allerdings nur auf eine Rendite von so knapp 13% und denke ja schon, dass ich da noch ein bisschen was tun werde jetzt mit den höheren Zinsen und den ständigen Cashbacks, aber so arg viel auch nicht. Jetzt in letzter Zeit sind die Zinsen ja nicht mehr wesentlich hochgegangen. Ansonsten, ja, dieses Thema alles bewegt sich in Richtung Forstumfeld. Das hat vielleicht auch so ein Klumpenproblem langfristig. Das muss man auch mal noch sehen. Also jetzt haben sie ja Foresto drauf, haben jetzt den neuen Fonds in Richtung Forst. Also der Schwerpunkt dann nur noch Forstkredite ist. Dann wird das Ganze ja auch ziemlich einseitig. Und dann weiß ich nicht, ob das jetzt bei mir noch wahnsinnig groß wachsen kann bei meinem Kriterienkatalog. Aber so ein bisschen aufstocken kann ich mir durchaus noch vorstellen. Ein paar Prozent Cashback mitnehmen. Geht schon noch.
Ja, also mir ist es egal, was ich investiere, was da hinten dran hängt. Also Hauptsache, es kommt halt so ein bisschen, Hauptsache das Cash kommt halt raus. Das hat, die Strategie hat eigentlich in den letzten Jahren immer gut funktioniert. Ich bin da ja nicht so detailreich unterwegs. Also ich bleibe auch investiert. Ich habe jetzt irgendwas ich guck mal gerade, fast 23.000 Euro auf Debitum investiert. Also ich bin ein bisschen größer investiert als du. Ich muss allerdings dazu sagen, ich gucke vielleicht einmal im Monat oder so bei Debitum rein, um meine Gelder, die überschüssigen, abzuschöpfen. Weil was ich nämlich im letzten Jahr gemacht habe, ich habe nämlich Geld von meiner Steuerrücklage da einfach investiert. Und das brauche ich jetzt im Mai zurück. Und deswegen gucke ich eigentlich nur rein, wenn ich irgendwas abziehen möchte und ansonsten eigentlich gar nicht. Deswegen ist die Plattform für mich aktuell sehr, sehr pflegeleicht. Aber danach werde ich wahrscheinlich auch wieder regulär aufstocken, wenn die Gelder dann runter sind. Und gerade das, was er jetzt von dem LFDF erzählt hat, das fand ich super interessant. Und jetzt auch im Interview, da kam, was du auch schon gesagt hast, die Kompetenz von dem Eriks durchaus durch. Ich muss auch sagen, also klar kriegt er ein paar Fragen immer im Vorfeld zugeschickt, wo er ein bisschen was recherchieren muss. Aber bei ihm bin ich mir wirklich nicht sicher, ob er das überhaupt nötig gehabt hätte. Mhm. Weil er konnte wirklich sattelfest wirklich alles beantworten. Die ganzen Nachfragen ohne Probleme. Wie du schon sagst, super strukturiert. Also ich glaube, da haben sie auf jeden Fall einen ganz guten Mann gefunden, das Unternehmen zu führen und ja, entsprechend Kunden ranzuholen. Und ich weiß gar nicht, ob wir es erzählen dürfen, aber er war ja, als wir das Interview hatten, auch in der USA unterwegs, auch im Dienste von Debitum. Von daher kann man mal schauen, was er da so aufgabelt.
Aber verraten tun sie ja erst was, wenn das Ganze in trockenen Tüchern sein wird. Wenn überhaupt was in trockenen Tüchern ist, das finde ich ja auch sympathisch. Also wir werden keine Nachricht davon hören, wenn es sich noch nichts bewegt hat.
Wahrscheinlich. Und wenn wir sie hören, dann dürfen wir sie wahrscheinlich auch nicht weiterleiten, bevor es nicht öffentlich ist.
So sieht es aus. Und was wir an der Stelle auch noch machen müssen, ist natürlich euch daran zu erinnern, dass es hier keine Anlageberatung war, ihr eine eigene Research machen müsst. Waren nur unsere Ideen. Ihr denkt drüber nach, ob ihr investieren wollt und wieso ihr investieren wollt. Wir sind investiert und wir werden weiter investieren, so wie es aussieht.
Genau. Und unsere Portfolios sind nicht eure Portfolios. Von daher schaut immer genau, wie eure Entscheidungen am Ende aussehen und macht es nicht abhängig von unseren Portfolios.
Und überlegt euch gut, ob ihr eure Steuerrücklage auch da reinpacken wollt oder nicht.
Ja, okay, das ist natürlich sowieso nichts zum Nachmachen, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Das mache ich fast jedes Jahr, verteile das auf unterschiedliche Plattformen. Teilweise in ziemlich verrückter Aufstellung, aber müssen wir jetzt nicht hier im Detail drauf eingehen. Aber da fällt schon was bei ab, ich meine, bevor das Geld einfach rumliegt.
Du hast ja aber auch Substanz, an die du gehen könntest, was schmerzhaft wäre, aber zur Not gibt es da immer noch was, wo du dann dein Geld für die Steuer rausziehen kannst.
Genau, das sind alles nur virtuelle Töpfe für mich, aber es ist trotzdem immer ganz, ganz spannend, da noch ein bisschen mehr rauszuholen, das tote Geld quasi zu nutzen. Aber empfehlenswert definitiv nicht. So wie überhaupt Debitum auch gar nicht empfehlenswert ist von unserer Seite.
Genau, wir investieren nur, aber empfehlen tun wir nichts. In dem Sinne, danke für eure Zeit und bleibt uns treu, bis zum nächsten Mal.
Danke, ciao, ciao.
Ciao, ciao.